Shalom. Wie weit würdest du gehen, um 10 Millionen Euro zu bekommen? Das ist eine ganze Menge Geld, ne? Also, was würdest du dafür tun? Ganz ehrlich, ich finde das keine leichte Frage. Und das ist genau eine Frage, die James Patterson in seinem Buch The Day America Told the Truth gestellt hat. Und er hat dabei echt ernüchternde Antworten bekommen. 25%, also jeder Vierte der Befragten, wären bereit gewesen, ihre komplette Familie dafür zu verlassen. 23% wären bereit gewesen, sich für mehr als eine Woche zu prostituieren. 16% wären bereit, ihre Staatsbürgerschaft abzugeben. 7% wären bereit, einen Fremden zu ermorden. Und 3% wären bereit, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Das hört sich jetzt total krass an, oder? Aber das waren ganz normale Menschen, die da gefragt wurden. Menschen wie du und ich. Menschen, die bereit waren, ihr komplettes Leben, ihre Familien, ihr Ansehen, ihre Moral zu opfern, nur um Geld zu kriegen. Und vielleicht würdet ihr nicht so weit gehen. Ja, aber wir können alle nicht leugnen, auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, was für eine unheimliche Macht Geld hat. Ja, auch in unserem Leben. Wie schnell wir auch wir in diese Falle des Materialismus fallen. Wie schnell auch wir uns blenden lassen von all diesen leuchtenden und hoffnungsvollen, aber doch irgendwie vollkommen leeren Versprechen der Konsumgesellschaft. Und wie schnell unser Herz dabei irgendwie an Orientierung verliert. Und ich finde es überhaupt nicht überraschend, wie oft die Bibel dieses verföhnte Thema Geld aufgreift. 16 von den 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt, sprechen über unseren Umgang mit Geld. In den Evangelien greifen 288 Verse dieses Thema auf. Und in der Bibel als Ganzes finden sich ungefähr 2000 Verse, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Mal ein kleiner Vergleich, das Thema Gebet, 500 Mal. Ja, also es ist schon krass, wie verbreitet dieses Thema ist. Geld ist also nicht nur ein Thema für die Wirtschaft oder ein Weg für ein bequemes Leben, sondern es ist eine zutiefst geistliche Angelegenheit. Es geht hier um unsere Anbetung. Geld ist irgendwie an unser Herz gebunden. Und genau deswegen greift Jesus dieses Thema natürlich auch in der Bergpredigt auf. Ja, in der Bergpredigt und im Matthäus-Evangelium als Ganzes malt Jesus natürlich ein Bild vom Himmelreich, das ist ja so sein Thema, im Matthäus-Evangelium und die Werte, die dazugehören. Und immer wieder macht er deutlich, wie in diesem Reich alles irgendwie auf den Kopf gestellt wird und alles irgendwie nach anderen Maßstäben abläuft und gemessen wird. Ja, wer dieses Bild des Himmelreichs wirklich in seiner Fülle und Schönheit wahrnimmt, der weiß, es lohnt sich, alles auf diese Karte Himmelreich zu setzen. Es lohnt sich, dass wir uns ganz in diese rettende und reinigende und belebende und liebeserfüllte Gottesherrschaft zu investieren. Und es lohnt sich, sich wirklich danach zu sehen und von ganzem Herzen sagen zu können, dein Reich komme und mein Reich gehe, weil das geht halt da nicht zusammen. Und Jesus spricht ganz viel von dem, was uns von dieser himmlischen Ausrichtung ablenken könnte, in der Bergpredigt an. Und er fragt seine Zuhörer im Grunde immer wieder, Leute, wo hängt euer Herz eigentlich noch an irdischen Dingen? Und heute geht es eben um unseren Umgang mit Geld und Besitz. Und ich lese dazu den Predigttext aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 24 nach der neuen Genfer Übersetzung. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn du das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abwerten. Für den einen wird er sich einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Vater, ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du uns ein Herz für dein Wort gibst und ein Wort für unser Herz. Amen. Wenn wir uns jetzt auf dieses Himmelreich ausrichten wollen, dann betrifft das natürlich unser ganzes Leben. Also es geht immer um den ganzen Menschen, all unsere Lebensbereiche. Nichts in unserem Leben bleibt vom Himmelreich und seinen Werten unberührt. Es wird wirklich alles verändert, es wird alles vereinnahmt. Und Jesus verwendet hier in diesem Text Geld und Besitz als ein Beispiel unter vielen für diese himmlische Ausrichtung. Und er wählt dieses Thema, weil er weiß, dass das für viele von uns so einen Herzenskonflikt auslöst. Und natürlich gibt es noch viele weitere Dinge, die unser Herz vereinnahmen können. Viele weitere Bereiche in unserem Leben, die von dieser himmlischen Ausrichtung betroffen sind. Und ich werde vielleicht auch ein paar von diesen Dingen nennen, aber unser Umgang mit Geld ist oft so ein Barometer unseres Herzenszustands. Und daher irgendwie auch ein gutes Beispiel für das Anliegen, das Jesus hier vermitteln möchte. Es gibt nämlich im Himmelreich immer nur ein Entweder-Oder, ein Ganz oder ein Gar-Nicht. Ja, es gibt da irgendwie keinen Graubereich, keinen Mittelweg. Ja, entweder dein Herz ist auf himmlische Dinge oder dein Herz ist auf irdische Dinge ausgerichtet. Ja, entweder du bist ganz auf das Himmelreich ausgerichtet oder gar nicht. Und Jesus nennt hier in diesem Text drei Sets von Auswahlmöglichkeiten, die wir haben. Die betreffen unser Herz, unsere Augen und unsere Hände. Er versucht deutlich zu machen, dass alles in Bezug auf unseren Umgang mit Geld auf das Himmelreich ausgerichtet werden muss. Und wir schauen uns diese drei Sets mal genauer an. Im ersten Set, die Verse 19 bis 21, geht es um unser Herz. Richte dein Herz aus. Und Jesus gibt uns hier zwei Optionen. Ja, also entweder du sammelst dir Schätze hier auf der Erde oder du sammelst dir Schätze im Himmel. Hinter dieser so banal klingenden Auswahl steckt aber eigentlich eine sehr komplexe Lebensrealität. Ja, es geht hier um unser Herz. Es geht um die dahinterstehende Frage, was liebst du eigentlich letztendlich? Worauf setzt du deine Hoffnung? Was schafft dir Sinn im Leben? Was verleiht dir Identität? Was bereitet dir Freude? Und so eine Antwort, so eine Frage beantwortet man natürlich nicht einfach mal so nebenher. Das braucht einen ganz bewussten Gebets- und Reflexionsprozess, um wirklich herauszufinden, wo unser Herz gerade steht. Und vielleicht helfen dir folgende Fragen, um das mal für dich zu Hause, heute Nachmittag oder wann auch immer mal zu fragen. Wie investierst du deine Zeit, deine Energie, deine Ressourcen? Was brauchst du wirklich, um leben zu können? Worauf oder auf wen möchtest du unter keinen Umständen verzichten? Und worüber denkst du nach, wenn du dir ein besseres Leben wünschst? Die Antwort auf diese Fragen machen letzten Endes deine wahre Herzensausrichtung deutlich. Wenn dein Herz auf irdische Dinge ausgerichtet ist, dann wirst du natürlich alles dafür tun, um im Hier und Jetzt Schätze zu sammeln. Aber Jesus macht hier ganz deutlich, wer Schätze auf dieser Erde sammelt, der muss damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Diese Schätze der Erde, die sind vergänglich, die sind anfällig, die sind unzuverlässig, auch wenn die noch so strahlend und hoffnungsvoll und glückbringend erscheinen. Ja, wenn du Geld und Besitz liebst, wirst du alles investieren, um mehr davon zu bekommen. Dein Leben dreht sich dann um das, was du hast, das, was du dir als nächstes kaufen wirst, das, was du möglichst billig ergattern kannst und das, was du dir eben nicht leisten kannst mit dem Gehalt, das du hast. Ja, wonach du aber eigentlich richtig schmachtest. Wenn Reichtum dein Götze ist, wir müssen ehrlich mit uns sein, glaube ich, wenn Reichtum dein Götze ist, musst du mit folgendem Problem rechnen. Erstens, du kannst deinen Besitz nicht kontrollieren. Ja, egal, wie sehr du dich bemühst, es zu verhindern. Aber du kannst alles auf einen Schlag verlieren. Ja, Situationen wie das Hochwasser letztes Jahr oder der Krieg in der Ukraine, ja, wo wir wieder konfrontiert werden mit dieser plötzlichen Lebensveränderung. Die erinnern uns daran, dass nichts in dieser Welt von Dauer ist. Alles Materielle vergeht. Alles Materielle kann kaputt gehen. Alles Materielle kann einfach verpuffen. Das zweite Problem damit ist, du hast niemals genug. Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen glauben, sie bräuchten doppelt so viel, wie sie jetzt haben, um wirklich glücklich zu sein. Ja, egal wie viel sie jetzt haben. Ja, wenn wir 5 Euro haben, glaube ich, wenn ich 10 Euro habe, bin ich glücklich. Wenn ich 1.000 Euro habe, denke ich, dass ich, wenn ich 2.000 habe, bin ich glücklich. Und wenn ich 3 Millionen habe, glaube ich, ich bin glücklich, wenn ich 6 Millionen habe. Ja, so funktionieren wir. Aber in Wirklichkeit wirst du niemals das Gefühl haben, genug zu haben, genug zu sein. Das ist eine ganz krasse Identitätsfrage, die dahinter steht. Das dritte Problem ist, Leute, du gehst mit leeren Händen in die Ewigkeit. Wir haben nichts mit in die Welt gebracht und wir werden auch nichts mit in die Ewigkeit nehmen. Ja, ein Leichenwagen hat normalerweise keinen Umzugsanhänger dabei. Ja, so ist das halt. Ja, so funktioniert das. Ja. Und das vierte Problem, ja, du drehst dich nur noch um dich selbst. Wer in Konsum verstrickt ist, der hat seinen Blick so auf die materielle Welt fokussiert, der hat keinen Blick mehr für die Menschen um ihn herum. Der sieht nur noch seine eigenen Bedürfnisse, oft sogar auf Kosten anderer Menschen, überall auf der Welt. Ja. Natürlich könnten wir jetzt auch eine solche Analyse mit anderen Schätzen auf dieser Erde durchspielen. Und ich glaube, die in dieser Welt verbreiteten Götzen wie Ansehen und Macht und Schönheit oder was auch immer, die werden ähnlich ernüchternd ausfallen in dieser Analyse. Und ich glaube, es sollte jetzt mehr als deutlich sein, es lohnt sich wirklich in die himmlischen Schätze zu investieren, weil diese Schätze wirklich ewigen Wert haben. Die sind unzerstörbar, die sind unbefleckt, die sind unvergänglich. Und die sind tausendmal schöner und erfüllender und wertvoller als alles, was wir hier auf der Erde finden können. Himmlische Schätze zu sammeln heißt aber jetzt nicht, und das ist oft so ein Fehlschluss, den wir rausziehen, dass wir hier auf der Erde möglichst viele geistliche Leistungen vollbringen. Ja, das führt letztendlich nur in Gesetzlichkeit. Ja, Jesus warnt vor Gesetzlichkeit tausendmal, auch in der Bergpredigt. Ja, und das ist wirklich ein Problem. Es geht hier nicht um geistliche Leistungen, die wir irgendwie anhäufen. Es geht hier wirklich in erster Linie um unser Herz. Darum, dass das Himmelreich in unserem Alltag die oberste Priorität hat. Dass die Himmelreichswerte all unsere Entscheidungen beeinflussen. Und dass die Himmelreichsperspektive unser Herz vereinnahmen darf. Und ich weiß, das klingt irgendwie so unkonkret. Ja, so, ja, richte dein Herz halt aus, so. Deswegen möchte ich hier einfach mal zwei konkrete Dinge nennen, die wir tun können, um in die Ewigkeit zu investieren. Und uns vor allen Dingen auch gleichzeitig davor zu schützen, in diese Falle des Materialismus zu treten. Der erste Vorschlag ist, übe dich in der Dankbarkeit. Wer dankbar ist für das, was er hat, was Gott ihm gegeben hat, der lässt sich nicht so schnell von den Versprechen der Konsumgesellschaft vereinnahmen. Erinnere dich immer wieder daran, wer der Geber aller Gaben ist. Und dass wir die Gaben nicht über den Geber, das Geschaffene, nicht über den Schöpfer stellen sollten. Führe dazu zum Beispiel ein kleines Dankbarkeitstagebuch, wo du immer mal wieder notierst, wofür du dankbar bist. Das zweite ist, sei großzügig. Geld ist ja so ein bisschen wie Dünger, ne? Wenn man Dünger an einer Stelle sammelt, ich bin ja auch ein Dorfkind jetzt seit neuestem, ja, wenn man ne, Dünger an einer Stelle sammelt, ja, wissen wir alle, das stinkt einfach nur ekelhaft, ja, das ist ekelig, ja, aber wenn man Dünger gleichmäßig auf dem Feld verteilt, dann ermöglicht das Wachstum. Es stinkt auch, hast du recht, es stinkt auch noch ein bisschen auch, aber es ermöglicht Wachstum, das ist der Punkt, ja. Unsere Reichtümer sind nicht dafür gedacht, sie anzuhäufen. Ja, dann stinken die. Sondern die sind dafür gedacht, sie in einer Gott wohlgefälligen Weise zu verteilen. Ja? Ja, wer seine Ressourcen in das Reich Gottes investiert und sie mit anderen teilt, der verwandelt diesen vergänglichen Schatz, ja, das, was wir hier auf der Erde als vergänglich sehen würden, der vergänglicht das in einen unvergänglichen Schatz. Gib deinen Zehnten oder noch mehr, investiere dein Geld in das Reich Gottes, unterstütze Menschen wie Paulus bei ihrer Arbeit. Hab ein Auge auf die Armen und Benachteiligten unserer Gesellschaft. Lade Menschen zu dir nach Hause ein. Es gibt so viele Formen der Großzügigkeit, die wir ausleben können. Im zweiten Set in diesem Text, die Verse 22 und 23, geht es um dein Auge. Richte dein Auge aus. Und auch hier gibt Jesus uns wieder zwei Optionen. Ja? Also entweder dein Auge ist schlecht oder dein Auge ist gut. Und ehrlich gesagt, ich gebe zu, dieser Vers ist so ein bisschen kryptisch. Was meint er hier damit? Ich glaube, Jesus geht es hier um unsere Blickrichtung. Ja? Weil das, was wir anschauen, ja, das, was wir immer und immer wieder anschauen, das prägt letzten Endes auch unser Herz. Ja? Dem setzen wir uns ja immer wieder aus. Das bestimmt unseren geistlichen Zustand, so unser geistliches Sehvermögen ist. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen wie so ein Chamäleon. ja, dass sich der Umgebung immer wieder anpasst. Wenn ich das angucke, dann werde ich so, wie ich halt, wie die Umgebung halt ist. Ja, es wird ja das, was es sieht. Und die Frage ist, worauf richtest du dein Geld aus? Worauf richtest du dein Auge aus? Genau. Wer sich auf Gott ausrichtet, wer Gott anschaut, ja, seine Schönheit und seine Gnade und Wahrheit ansieht, dessen Herz und dessen Leben ist natürlich voller Licht. So voll, dass er auch anderen Licht schenken kann. Sie mit der Gnade und Großzügigkeit Gottes bekannt zu machen. Sie mit der Wahrheit Gottes zu erhellen. Sie mit den Augen Gottes anzusehen. Ein gutes Auge, oder besser übersetzt wäre eigentlich, ein unbeirrbares oder großherziges Auge. Das hat einen ganz klaren Fokus. Wer sich aber auf die Dinge dieser Welt ausrichtet, sich ablenken lässt von diesem vermeintlichen Pling-Pling der weltlichen Schätze, dessen Sehvermögen ist vollkommen eingeschränkt. Diese Menschen, die sind geistig so kurzsichtig, dass sie zum einen Gott und sein Wirken und zum anderen andere Menschen in ihrer Umgebung gar nicht mehr wahrnehmen können. Ja, ihre Augen sind so von diesem ekligen, getrockneten Schleim und vom Schmutz dieser Welt verklebt, dass sie Gut und Böse gar nicht mehr voneinander unterscheiden können. Sie haben eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung der geistlichen Realität. Im jüdischen Kontext bezog sich dieser Ausdruck, das schlechte Auge, vor allen Dingen auf Bitterkeit und Neid. Also es geht um Menschen, die den anderen um seinen Besitz und seine göttlichen Segensgaben beneiden und es denen auch überhaupt nicht gönnen. Und auch hier geht es wieder um unseren Umgang mit den Reichtümern dieser Welt, die einen starken Einfluss auf unser Herz haben. Und die Frage ist natürlich, wie können wir uns vor diesem bitteren, vor diesem neidischen Auge schützen? Das passiert ja echt schnell. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das schnell. Wie können wir unser Auge auf das Licht fokussieren? Ich habe hier auch ein paar Vorschläge wieder mitgebracht. 2 oder 3. Sehen wir gleich. 3. Richte dein Herz auf Gott aus. Halte dich an seine Wahrheit. Erinnere dich immer wieder an die Wahrheit Gottes. Ja, halte deine Augen auf für das Wirken Gottes in deinem Alltag. Ja, einfach mal, guck mal, wo Gott in deinem Alltag wirkt. Und dann führe dein Herz immer wieder in das Gotteslob. Wer auf Gott schaut, der hat keine Zeit mehr dafür, den anderen mit neidischem Blick anzusehen. Das Zweite ist, sieh den anderen durch die Augen Gottes. Wer in seinem Gegenüber einen von Gott geliebten, wertvollen und genauso bedürftigen Menschen sieht, wie ich einer bin, dem fällt es richtig schwer, den anderen zu beneiden. Dass diese beiden Einstellungen gehen echt schwer miteinander. Ja, wer in seinem Gegenüber das sieht, was Gott alles in diesen Menschen hineingelegt hat, an Gaben und an Persönlichkeit, an Geschichte, der möchte den anderen befähigen und ihn als Mitarbeiter im Reich Gottes sehen. Der schaut ihn nicht mehr missmutig an. Und wer das Gegenüber mit seiner Biografie sieht, mit allen Höhen und Tiefen, der wünscht dem anderen Gottes Segen. Ja, also wenn wir den anderen mit den Augen Gottes sehen, da passt Neid und Bitterkeit nicht mehr rein. Und das Dritte, was ich vorschlagen würde für die Augen, ist, kontrolliere deinen Medienkonsum. In den Medien werden wir immer wieder mit so vielen Lügen bombardiert, die uns versuchen zu beeinflussen. Auf uns, unser Leben, abgestimmte Werbung, also das ist ja jetzt richtig ausgefeilt, was die da machen, ja? Das zeigt uns, was wir alles noch so brauchen, um endlich ein erfülltes Leben zu führen. Ja, Dinge, von denen ich vor 5 Minuten nicht mal wusste, dass sie existieren, sehe ich und denke mir, ja, das brauche ich auf jeden Fall jetzt sofort, das wird mein Leben retten. Ich weiß nicht, warum wir alle so komische Gedankengänge manchmal haben, aber so sind wir ja, ja. Social Media lässt unsere Neidantenne ausfahren, wenn wir sehen, was für ein tolles Pseudo-Leben der andere noch führt. Ja, das ist ja nicht wirklich das Leben. Ja, und wir bekommen immer wieder vorgegaukelt, dass unser Investment und unsere langfristige Sicherheit verleiht, ja. Hier nochmal eine Versicherung, da nochmal eine Versicherung und ja, also wir sind jetzt gerade in einer Finanzkrise und keine Ahnung, musst du dich einmal absichern. Wie schnell lassen wir uns davon einlullen? Frage dich mal wirklich, ist es das wert, so eingelullt zu werden? Oder sollte ich vielleicht einfach mal meinen Medienkonsum einschränken und darauf verzichten, weil ich merke, dass mir das nicht gut tut? Im dritten Set, das ist Vers 24, da geht es um deine Hände. Richte deine Hände aus. Und auch hier gibt Jesus uns wieder zwei Optionen. Sehr poetisch ist hier vorgegangen. Du kannst entweder Gott dienen oder dem Mammon. Beides geht nicht. Ja? Und Jesus sagt hier in aller Deutlichkeit, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Also hier geht es gar nicht mehr darum, was du besitzt, ja, was du besitzt, sondern es geht hier um die Frage, wer dich besitzt. Und hier wird das immer wiederkehrende Bild von einem Sklaven und seinem Herrn aufgegriffen. Ja, also wessen Befehlen, wessen Impulsen folgst du in deinem Alltag? Wer darf dein Handeln steuern? Wenn du Mammon zum Herrn über dein Leben setzt, dann wirst du zum Sklaven des Konsums. Und das hat ganz viele negative Konsequenzen für dich. Ja? Erstens, du wirst vollkommen vom Mammon vereinnahmt. Ja? Deine Emotionen, dein Verstand, dein Wille, dein Handeln, alles steht unter dem Bann des Konsums. Und wie zeichnet sich diese Konsumversklavung aus? Ja? Also auch einfach mal, um uns selber zu prüfen, ob wir vielleicht nicht so einen Hauch doch versklavt sind von der Konsumgesellschaft. Wir haben überwältigende und breit gefächerte Gefühle in Bezug auf materielle Dinge. Alles von ich sehne mich nach was oder ich liebe irgendwas bis hin zu Bitterkeit, Neid, Wut und Angst, dass ich irgendwas verlieren sollte oder was auch immer. Wir fühlen uns verloren und leer, wenn wir etwas davon verlieren oder es kaputt geht. Wir sind bereit, alles dafür zu tun, unseren Besitz zu vergrößern oder zumindest das zu beschützen, was wir bereits angesammelt haben. Wir rationalisieren unsere Kaufentscheidungen. Wir verbringen viel Zeit damit, Produkte online zu recherchieren und zu vergleichen, um wirklich den besten Deal zu bekommen. Wir lassen uns leicht von Werbeanzeigen vereinnahmen und von unseren eigentlichen Aufgaben ablenken. Wir lassen uns blenden von den leeren Versprechen der Produkte, die ein besseres Leben vorgaukeln. Und wenn es uns schlecht geht, wenn wir einen schlechten Tag hatten oder wir uns irgendwie ungeliebt fühlen, ist unser erster Impuls, sich etwas Schönes zu gönnen. Ja, wer auch immer eins von diesen Statements mit Ja beantwortet hat, der muss sich wahrscheinlich eingestehen, dein Herz hat so einen Hauch an Versklavung vom Mammon. Ja, und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen davon. Eine zweite Konsequenz von dieser Versklavung ist, dass du blind wirst für die Auswirkung von deinem Lebensstil. Ja, also das ist ja auch ein sehr ausgiebiger Lebensstil, den wir da führen. Wer ein konsumgetriebenes Leben in unserer Zeit führt, ja, in unserer Zeit, der macht das meistens auf Kosten von anderen Menschen und auf Kosten der Umwelt. Und das muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, da müssen wir ehrlich mit uns sein. Unsere Augen nicht dafür verschließen, dass mein Lebensstil, ja, ich rede jetzt hier von meinem Lebensstil, Sklaverei und Ausbeutung und Kinderarbeit fördert. Ja, dass mein Lebensstil die Umwelt und ihre Ressourcen zerstört. Und ich weiß, das ist eine komplexe Realität, die nicht zu leicht zu lösen ist. Ja? Aber trotzdem müssen wir uns das jetzt einfach mal eingestehen. Ja? Wer dem Mammon verschrieben ist, der vertauscht die Stellung von Menschen und Dingen. Anstatt die Menschen zu lieben und die Dinge zu benutzen, liebt er die Dinge und benutzt Menschen. Anstatt die Menschen zu lieben und Dinge zu benutzen, liebt er Dinge und benutzt Menschen. Wir sind damit beschäftigt, um uns selbst zu drehen, dass wir den anderen gar nicht mehr wahrnehmen können. Alles ist auf den Kopf gestellt. Das ist im Grunde eine komplett andere Weltanschauung, in der das Geschaffene über dem Schöpfer steht und die Menschen als Krone der Schöpfung zu jedermanns Fußabtreter werden. Die Alternative zu dieser Versklavung ist, Versklavung in die Konsumgesellschaft ist, dass man sich Gott unterordnet. Ja, dass wir von Gott besessen, das hört sich falsch an, aber ist okay, von Gott besessen werden. Ja, wie kannst du im Umgang mit deinem Zeug, deinem Besitz deutlich machen, dass du dich Gott und seinen Himmelreichswerten unterordnest? Vorschläge. Sieh das, was Gott dir gegeben hat, als eine Leihgabe an, die du zu Gottes Ehre einsetzen kannst. Wir sind Verwalter und nicht Besitzer. Ja, unterwerfe deine Ressourcen der Himmelreichsherrschaft von Jesus. Dann wird der Mammon zu deinem Diener und nicht zu deinem Herrscher. Setze dein Geld und deinen Besitz so ein, dass das Reich Gottes immer weiter wächst. Ein zweiter Vorschlag ist eine Übung. Gib regelmäßig dein Zeug weg. Vor allem Dinge, die dir wichtig sind. Es ist wirklich eine Herzensübung, weil du schützt dein Herz davor, dass es zu einem Götzen in deinem Leben wird. Dass es den Weg nicht in dein Herz findet. Ja, denn wenn es einmal in deinem Herzen ist, dann ist es so ein bisschen wie so ein Stromkabel, das man festgehalten hat und einen Stromschlag kriegt, aber dass man dann aufgrund der Muskelkrämpfe nicht mehr loslassen kann. Ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal so einen krassen Stromschlag hatte, aber im Fernsehen sieht das immer schlimm aus. Übe dich deswegen darin, dein Zeug wegzugeben und auf Dinge zu verzichten. Ja, einfach nur, um dein Herz darin einzuüben. Ja? Auch Fasten kann so eine geistliche Übung sein. Es ist eine Übung des Verzichtens. Einfach nur, um unser Herz zu schützen. Und der dritte Vorschlag ist, achte einfach mal, wo und wie du einkaufst. Ich weiß, ja, wir können Herkunft und Lieferketten und Arbeitsbedingungen und was auch immer nicht immer nachvollziehen. Aber wir können uns trotzdem bemühen, verantwortungsvoll einzukaufen, uns gut überlegen, was wir wirklich brauchen und wo wir das dann herbekommen. Ich fasse mal kurz zusammen. Ja, also Jesus fordert uns in diesem Text auf, unser Herz, unser Auge und unsere Hand auf das Himmelreich auszurichten, ganz besonders in Bezug auf unseren Umgang mit Besitz und Geld. Ja, wir können mit unserem Herzen Schätze im Himmel sammeln, indem wir uns in Dankbarkeit üben und großzügig sind. Wir können unsere Augen auf das Licht ausrichten, indem wir uns an Gott halten, den anderen durch die Augen Gottes sehen und unseren Medienkonsum kontrollieren. Und wir können unsere Hand ganz unter die Herrschaft von Jesus stellen, indem wir das uns Anvertraute zu Gottes Ehre einsetzen, regelmäßig unser Zeug weggeben und darauf achten, wo und wie wir einkaufen. Und Gott lässt uns damit natürlich nicht allein. Ja, mit dieser in unserer Gesellschaft so aufdringlichen Versuchung des Besitzes. Ja, der hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, ja, um unser Herz, unsere Augen und unsere Hände nach und nach immer weiter himmelreichstauglich zu machen. Und ich glaube, wir dürfen uns darauf verlassen, dass wir durch ihn immer mehr verstehen, dass es eben nur einen Herrn gibt und dass es sich wirklich absolut lohnt, sich ganz und gar auf ihn und sein Himmelsreich auszurichten. Amen.